Ja, guten Morgen und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass die hier im Raum Anwesenden da sind und auch die an den Endgeräten, was immer es ist, Fernsehgeräte, Handys, Tablets, herzlich willkommen. Ihr Lieben, als die Marion mich gefragt hat, ob ich heute predigen kann, da sie ja in Urlaub sind, habe ich überlegt, erster Sonntag nach Ostern. Ja, was ist da das Thema in der Predigt? Emmaus, Jünger, oder? Ganz klar. Nein. Ich habe dann überlegt, was kann ich denn dazu noch sagen? Das ist schon so oft gepredigt worden über dieses Thema. Jetzt stand in der Predigtordnung ein ganz anderes Thema. Völlig anders. Nicht neutestamentlich, sondern alttestamentlich. An Gottes Segen ist alles gelegen, habe ich drüber geschrieben über die Predigt. Und die folgende Geschichte, die wir gleich hören werden, die könnte genauso gut eine wunderbare Seifenoper sein. Könnt ihr jetzt mal euch überlegen, ob das was wäre, so eine Fernsehseifenoper, so ganz typisch. Eine echte Familiensaga mit allem drum und dran. Mit Neid und Betrug, Tricksereien, Fälschereien am laufenden Band. Habe ich mir überlegt, wäre das was, sowas mal zu sehen im Fernsehen? Ich glaube, es wäre mal interessant. Im Zentrum dieses Familiendramas stand ein Enkel von Abraham, dem Stammvater Israels. Dieser Mensch war so ein, wir würden heute sagen, ein smarter Mensch. Ihr wisst, was ich meine, so ein listiger, schlauer Kerl. Und so gestaltete er auch sein Leben. Wenn ich es jetzt sage, wisst ihr, um wen es geht? Erst wollte ich euch fragen, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr könnt mal einen Tipp abgeben. Wer ist denn so smart gewesen, ganz früh im Alten Testament? Weiß es jemand? Sehr gut, Götz. Er erschlich sich nämlich sein Erstgeburtsrecht von seinem Bruder für den Preis einer Linsensuppe. Er betrog ihn schlicht und stahl ihm den Segen, den der Vater nicht ihm, sondern seinem Bruder Esau geben wollte. Und so kam es, wie es kommen musste. Jakob musste fliehen. Es war eine schwierige Situation. Mit Hilfe seiner Mutter hat er diesen Betrug angezettelt, oder besser gesagt, seine Mutter hat ihn angezettelt und hat ihn seinem Vater untergeschoben, als sei er sein Bruder. Also die Folge war Flucht. Schwierige Situation. Unterwegs ist ihm Gott begegnet. Wir werden davon noch hören. Und er sagte ihm aber zu, dass er unter seinem Schutz stünde, trotz all dem, was er vorher gemacht hat. Aber erst einmal musste er nun seine Lehrjahre ableisten, und zwar bei seinem Onkel Laban. Der stellte sich als noch durchtriebener heraus, als es Jakob selbst war. Und hier, denke ich, nutzte Gott diesen Weg, den er mit Jakob beschritt, um seinen Charakter zu formen. Schließlich, nach 14 Jahren, man muss sich das vorstellen, 14 Jahren harter Arbeit, gut, da konnte es nur um Frauen gehen, er musste 14 Jahre arbeiten für zwei verschiedene Frauen, da war es an der Zeit, in seine Heimat zurückzukehren. Gott hatte ihm das schon vorher gesagt und versprochen, dass er wieder einen Weg zurückfinden kann in seine alte Heimat. In der Zwischenzeit war Jakob ein reicher Mann. Er hatte 11 Kinder in der Zwischenzeit, verschiedene Herden Vieh, und ich glaube, er war in einer Situation, wo er sich überlegt hat, wenn ich jetzt nach Hause muss, oder darf, je nachdem, von welcher Seite man es sieht. Da komme ich auf der einen Seite zwar als reicher Mensch, aber schließlich erwartete mich ja mein Bruder in der Heimat, den ich betrogen hatte. Was wird wohl da aus mir werden? Würde sich sein Bruder jetzt an ihm rächen wollen? Und so traf Jakob Vorkehrungen. Er hatte schon, man würde heute sagen, Muffensausen. Er hatte Angst. Und er schickte Boten zu Esau mit Geschenken. Er sollte ihn sanftmütig stimmen, gnädig stimmen. Er sollte ihm sagen, ich komme zwar nach Hause, aber hier ist mein Respekt vor dir und ich sende dir vorab schon ganz viel von dem an Geschenken, was ich gewonnen habe in der Zwischenzeit. Aber zum anderen betete er auch zu Gott. Er dankte Gott für seine Großzügigkeit und Barmherzigkeit und Treue bis zu diesem Tag. Und statt dass Gott ihn nach seinem ganzen Lebensstil hätte fallen lassen müssen, in Anführungszeichen, segnete er ihn. Jetzt erinnerte Jakob sich an Gottes Zusage, die er ihm vor 14 Jahren schon mal gegeben hat. Und die galt doch immer noch, oder nicht? Doch wie gesagt, Jakob hatte auch Angst. Zwischen dem Aufbruch und der Versöhnung lag die Nacht der Prüfung, will ich sie mal nennen, die Jakob am Fluss Jabbok zu erleben hatte. Und ich lese dazu unseren Text aus 1. Mose 32, die Verse 23 bis 32. Jakob aber verbrachte die Nacht im Lager. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabbok-Fluss an einer Furt. Auf seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabbok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, so dass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Penuel, Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Penuel verließ. Jakob auf dem Rückweg in seine Heimat. Ich habe ein Bild mitgebracht. Die Rike wird es gleich mal zeigen. Ein Bild von Marc Chagall. Man hat einen Eindruck so mit dem Bild, was da passiert sein könnte und man ist beeindruckt von dem, was man sieht und wie es geschieht. Jakob auf dem Rückweg in seine Heimat, es trennt ihn nur noch der Fluss Jabbok in seine ehemalige Heimat. Wir können wieder zurückschalten zum Text. Und Jakob muss sich nun all dem stellen, vor dem er damals geflohen ist und seinem Bruder Esau gegenübertreten. Wenn man den Text vorher liest, sieht man, dass Esau mit 400 Begleitmännern ihn erwartet hat. Man muss sich das mal vorstellen. Und natürlich hat Jakob das zurückgemeldet bekommen. Also man hat gemerkt, was da passiert. Esau mit 400 Männern steht ihm gegenüber. Und man kann sich nun vorstellen, was das bedeutet für Jakob, wie viel Angst er gehabt haben muss. Abschied nehmen heißt doch oft den Übergang wagen zu einem neuen Anfang. Mit Sack und Pack und mit allem, was er hat. Und Jakob ist aufgebrochen, steht nun an diesem Fluss, der die Grenze markiert zwischen sicherem Boden, den er jetzt die letzten vielen Jahre gekannt hat, und ungewissem, gefährdetem Neuanfang. Er steht noch am diesseitigen Ufer, allein im Schweigen der Nacht. Hinter seinem Rücken verschwindet das weite Land im Dunkeln. Er späht hinüber auf die andere Seite des Flusses und da liegt sie, seine alte Heimat, vertraut und doch irgendwie fremd. Bevölkert mit seinen alten Geschichten und Konflikten. Und da springt ihn plötzlich etwas an. Angst, die ihn würgt. Schuld tritt ihm in den Bauch. Scham drückt ihm seinen Kopf nach unten. Den Bruder betrogen, den Vater getäuscht, die Mutter zurückgelassen. Und Jakob hier allein auf der Flucht, hier am Fluss. Und da kämpft ein Mann mit ihm bis zur Morgenröte, so heißt es in unserem Text. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, schlug er ihn auf sein Hüftgelenk. Und es wurde ausgerenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Und jetzt kommt dieser Satz, der mich so tief beeindruckt und der mich betroffen gemacht hat in einer gewissen Weise. Da spricht Jakob: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das Hin und Her des nächtlichen Ringens ist schwer zu erkennen. Vielleicht habt ihr es auf dem Bild ein bisschen so antizipieren können. Wer ist gerade oben, wer ist gerade unten? Das Gleichgewicht der Kräfte und die beiden Gestalten ineinander verhakt. Keiner lässt vom anderen ab, sie sind irgendwie eins. Und doch sind sie zwei. Wer oder was ist das, das Jakob in den Kampf zwingt? Was ist das, was Jakob festhält? Ist es Gottes Nachtgesicht, das uns schreckt und uns unser Ungenügen und unser Versagen anklagend und drohend vor unser Gesicht hält? Mitten in der Nacht springt ihn einer an und hält ihn fest. Die Wahrheit über sich selbst kann Jakob nicht auf ewig davonlaufen. Hier an diesem Grenzfluss holt sie ihn wieder ein, hält ihn fest, macht ihn fix und fertig. Doch im Kampf erwacht Jakobs Widerstand. Wer du auch bist, ich kämpfe mit allem, was ich habe, mit all meiner Kraft. Plötzlich, eine andere Nacht blitzt in seinen Gedanken auf. Als er noch auf der Flucht war, lang ist es her. Stufen von der Erde in den Himmel und Engel, die auf und niedersteigen und ein Gotteswort. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten. Wo du hinziehst, da will ich mitziehen und will dich wieder heimbringen in dieses dein Land. Denn ich will dich nicht verlassen. Und Jakob, er hält fest an diesem Wort. Es kommt ihm wieder in den Sinn. Gott, wie auch immer du mir gegenüber trittst, du hast zugesagt, mir zu helfen. Du hast gesagt, ich bin mit dir. Und wenn dein Wort etwas gilt, dann vernichte mich jetzt bitte nicht, sondern rette mich und vergib mir. Schenk mir deine Barmherzigkeit und eine neue Zukunft. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es gibt ein Lied vom Reinhard May, das mir auch schon immer gefallen hat und mir imponiert hat. Das heißt, der Text, ein Auszug daraus, allein. Wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Und ist da nicht irgendwas dran? Haben wir das nicht auch schon gespürt? Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. In Frage gestellt von unseren Ängsten, unseren Schwachheiten, unserem Versagen, ringen wir mit unserem Gewissen. Schatten, der sich auswächst zu einem nächtlichen Dämon in der Nacht. Doch wie können wir unserer Wahrheit ins Gesicht sehen, ohne dass sie uns überwältigt und vernichtet? Wie können wir dranbleiben und doch gewinnen, den Sieg davontragen, das Leben haben und den Segen? Indem wir Gott beim Wort nehmen und nicht davon ablassen. Gottes Wort heißt Vergebung, Barmherzigkeit, Liebe. Die hat er uns zugesprochen, uns immer neu vor Augen geführt in Jesus Christus. Gottes Wort sagt, ich bin mit dir, ich will dich behüten, ich will dich nicht verlassen. Die große Versuchung ist, dass unser Ungenügen, das wir erkennen, dass wir es größer machen als Gottes Liebe und Gottes Macht zum Segen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dieser smarte Jakob, ganz schön frech, oder? Statt froh zu sein, den Angreifer im Morgengrauen loszuwerden, hält er ihn auch noch fest. Und er fordert nicht nur sein Leben, sondern auch noch dazu den Segen. Doch der Unbekannte lässt sich darauf ein. Und er bestätigt Jakobs Mut. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Darum sollst du nicht mehr Jakob, sondern Israel heißen. Und er segnete ihn an Ort und Stelle. Und Jakob erkennt, ich habe gekämpft gegen, mit und um die Wahrheit meines Lebens. Ich habe gestritten gegen Gott und mit Gott. Und er hat mich gepackt und ich habe mich an ihn gehalten und daraus erwuchs mir Kraft. In diesem Ringen wurde Gott mir zum Retter. Ich habe mein eigenes wahres Leben und Gesicht gesehen und Gottes Angesicht voller Liebe. Und mein Leben wurde gerettet. Jetzt bin ich bereit, auch meinen Bruder ins Angesicht zu schauen, den ich betrogen habe. Und Jakob wird hinübergehen an das andere Ufer des Flusses Jabbok, seiner damaligen Heimat, im Licht des hellen Tages, wie das Wort sagt, und alles mitnehmen, was er hat, all seinen Besitz, seine Kraft, seine Selbsterkenntnis, seinen neuen Namen, und auch seinen hinkenden Gang. Die verletzte Hüfte als bleibendes Zeichen seines siegreichen Ringens. So tritt Jakob seiner Vergangenheit gegenüber. Er geht hinein in die Zukunft und wird an neuem Ort seine Zelte aufschlagen, begleitet von Gottes Segen. An Gottes Segen ist alles gelegen, denn der Segen ist und bleibt eine wunderbare göttliche Gabe. Und menschliche Anstrengungen können ihn nie ersetzen. Denn der Segen ist und bleibt eine wunderbare göttliche Gabe und menschliche Anstrengungen können ihn nie ersetzen. Nur um Jakob diese Einsicht auf die ihm gemäße Weise nahezubringen, hat sich Gott zu diesem merkwürdigen Ringkampf herabgelassen, der uns so schwer eingänglich ist. Jakob ist durch den Kampf mit Gott deutlich verändert. Er unternimmt plötzlich alles, um sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Als Esau mit seinen 400 Mann daherkommt, da tritt er ihm alleine gegenüber. ganz allein. 7-mal wird berichtet, fällt er auf dem Weg zu ihm vor ihm nieder. Er, der Gesegnete, demütigt sich tief vor dem zu kurz gekommenen Esau. Und das berührt wiederum Esau so tief, dass er ihn umarmt. Aber der Konflikt und den Segen steht noch weiter zwischen ihnen beiden. Und es wird erst dadurch beigelegt, dass Jakob den göttlichen Ursprung dieses Segens anerkennt und dazu bereit ist, ihn anzunehmen. Esau großzügig von seinen reichen Segensgütern abzugeben, war Jakob bereit. Weil er gesehen hat, der Segen ist nicht durch eigene Kraftanstrengungen gekommen oder eigenes Vermögen. Nein, es war Gottes Gunst, seine Liebe. Und er sagt seinem Bruder Esau, nimm doch mein Segensgeschenk an, das ich dir überbracht habe, denn Gott hat mir in Gnaden beschert und mir fehlt es an nichts. Weil Jakob gelernt hat im Kampf mit Gott, dass der Segen letztlich nicht auf seine Leistung und seine Smartheit und seine Cleverness, sondern auf Gott zurückgeht, kann er reichlich von den Segensgütern, mit denen er beschenkt worden ist, weiterschenken. Und jetzt fragen wir uns, und nun, was ist mit uns? Und was bedeutet denn das für uns? Ja, mir ist es durch den Kopf gegangen, auch wir werden manchmal nicht verschont. Genauso wenig wie damals Jakob verschont wurde, auch wir kennen das. Wir wissen, wie das ist, das entsetzliche Schweigen Gottes zu hören. Unsere Klage verhallt scheinbar ungehört. Wir spüren die Enttäuschung in uns, wenn trotz all unseren Bitten nichts passiert. Niemand ist da. Manchmal ist gar das Schweigen Gottes nicht genug. Wir bekommen noch eins drauf. So wie Jakob auf die Hüfte geschlagen wurde, merken auch wir manchmal noch einen Schlag dazu. Was können wir sagen? Wir spüren, dass wir hier an unsere Grenzen stoßen, an die großen Fragen unseres Lebens. Und lässt Gott das wirklich alles zu? Wo ist Gott? All das Dunkle, die Not, der Terror, Tod, Krieg, ist Gott diese Erde nicht längst entglitten? Schnelle Antworten wären jetzt schön, aber ich muss euch leider sagen, ich habe sie auch nicht. Schöner wäre es, Gott würde uns unsere Wünsche erfüllen und wir würden in seiner Liebe leben. Aber offenbar ist Gott mehr und anders und tiefer. Und wir können nichts tun, als den Fragen standhalten und als Gott standzuhalten. Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Standhalten, so wie Jakob standhielt. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wie du bist, aber ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Jakob rang mit Gott um dieses Erlebnis und des Kennenlernens seines Gottes. Er ringt und kämpft, kopfüber und kopfunter, hält Stand wie so viele auch nach ihm. Menschen, die trotz allem an Gott festgehalten haben. Anfechtung nennen wir das manchmal. Und Menschen erleben das bis heute. Genau so. Anfechtung an Leib und Seele. Menschen, die geschlagen sind von Vertreibung, von Elend, von Hunger, von Krankheit, von Schuld und Not. Manchmal wären wir wahrscheinlich lieber diesen Gott los. Aber nein, er ist es, dieser Gott, der uns festhält, der sich an uns hängt, der uns nicht lässt, wie wir sind. Und wir können sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann geht irgendwo die Sonne auf, wie es auch unser Text sagt. Und Jakob erkennt, dass es tatsächlich Gott war, mit dem er gerungen hat. Und Gott redet mit ihm. Und wenn Gott redet, dann erkennen wir, wer er ist. Und er fragt, wie heißt du? Gott fragt nach dem Namen. Es sind Worte wie Sonnenaufgang und Morgenröte. Wer bist du? Wer bin ich? Und Gott sagt im selben Augenblick, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ja, so wie damals den Jakob. Und Jakob geht gesegnet. Hinkend, der nächtliche Kampf hat ihn gezeichnet und es ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Aber hinkend geht er der Sonne entgegen, der Morgenröte. Gott hat sich ihm zugemutet und auch uns mutet er sich zu. Und wir gehen gesegnet, vielleicht auch hinkend, das mag sein, aber wir gehen innerlich unversehrt. Gehen durch Morgen und Abend und ahnen vielleicht, dass wir noch einen ganz anderen Sonnenaufgang entgegengehen können. Amen.